Deutschlandfunk Interview.
Ist Deutschland gut gerüstet für die kalte Jahreszeit? Grippe, Corona-Wetter. Dazu können wir uns jetzt eine Einschätzung holen von Andrew Ullmann, FDP-Gesundheitspolitiker und selbst auch Arzt und Infektiologe. Guten Morgen, Herr Ullmann.
Guten Morgen, Frau Zerback.
Der Bundesgesundheitsminister sagt also, wir werden im Herbst wieder sehr viele Corona-Infektionen haben. Welchen Schluss ziehen Sie denn daraus?
Also man muss auch vielleicht noch ergänzen, was der Gesundheitsminister vielleicht noch nicht gesagt hatte, ist, dass es ja nicht nur Coronaviren existieren, sondern auch andere Viren existieren, die klassischerweise in den Herbst- und Wintermonaten eine höhere Inzidenz, also eine höhere Häufigkeit von Infektionskrankheiten verursachen. Und das ist ein natürlicher Rhythmus, den kennen wir ja schon seit Menschengedenken. Und heute sind wir halt auch weiter. Wir können vieles besser machen. Wir wissen, wie die Epidemiologie aussieht und wir haben Impfstoffe. Das ist etwas, was ganz gut ist. Aber natürlich darf man nicht vergessen, Impfstoffe sind nie 100%ig wirksam. Das war es auch leider noch nie. Aber nichtdestotrotz kann jeder individuell sein Risiko reduzieren, indem er auch Vorsorgemaßnahmen selbst ergreift.
Vorsorgemaßnahmen selbst ergreifen oder auch eine Maskenpflicht. Könnte die nochmal kommen?
Nein, also das würde ich von staatlicher Seite her ausschließen, dass es zu einer Maskenpflicht kommen wird. Was nicht auszuschließen ist, ist Hausrecht einzelner Kliniken oder Praxen, die dann eine Maskenpflicht dort auch implementieren. Das sind Maßnahmen, die bereits auch vor Corona immer wieder vorgekommen sind, wenn lokal besondere Ausbrüche existiert haben, dass man zum Schutz der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern oder in den Arztpraxen Masken aufgesetzt hat. Das ist nichts Besonderes, das gab es immer schon vorher, vor der Pandemie und hat nichts mit staatlichen Maßnahmen zu tun.
Wenn Corona-Erkrankungen dann aber zunehmen und wie Sie sagen, eben auch Influenza, RS-Virus, Sie haben das jetzt einen natürlichen Vorgang genannt, aber das trifft ja auf eine Situation, wo das Gesundheitssystem sowieso schon am Anschlag ist. Wie soll das denn werden jetzt im Herbst und Winter?
Also ich bin nicht eine Person, die gerne Panik verbreitet oder immer Warnungen und Finger hochhält. Als Politiker, als Arzt vor allem kann ich empfehlen, die Empfehlungen, die ausgesprochen werden von der gemeinsamen Ärzteschaft, vorbeugend unterwegs zu sein. Das heißt, genau das, was die STIKO auch gesagt hat, die Menschen, die ein besonderes Risiko haben, auch schwerer zu erkranken, Impfungen durchzuführen. Das gilt übrigens eindeutig auch für die Grippeschutzimpfung und zukünftig sehr wahrscheinlich auch für RSV-Infektionen, dass man da entsprechend sich impfen lässt. Nichtsdestotrotz wird es zu höheren Infektionsraten kommen. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, durch die Impfungen können wir das gesellschaftliche Risiko an schweren Erkrankungen, damit eine Überlastung des Gesundheitssystems minimieren.
Wir haben da gerade von den Risikogruppen gehört, Menschen über 60. Wie lautet denn die aktuelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche?
Auch bei Kindern und Jugendlichen gibt es entsprechende Empfehlungen, aber das ist nur für die, die Risiken haben, die chronische Erkrankungen, immungeschwächt sind. Aber eine allgemeine Impfempfehlung gibt es dort nicht für Kinder.
Die Hausärzte, die befürchten ja jetzt schon einen erheblichen Aufwand bei der Corona-Impfkampagne im Herbst, waren da auch schon seit Monaten. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird das ein, wie es da heißt, organisatorischer Overkill oder wird das funktionieren?
Also natürlich sind die niedergelassenen Vertragsärztinnen und Ärzte einer besonderen Aufgabe gebunden, denn bisher gibt es ja nur in Mehrfachdosen die Impfstoffe und nicht in Einzeldosen. Und da bedeutet das mehr organisatorischen Aufwand, um die Termine zu koordinieren. Denn so eine Ampulle mit 5 bzw. 6 Impfdosen müssen relativ rasch aufgebraucht werden, damit sie auch wirksam sind und nicht durch unnötige Wärmeexposition etc. Verfallen.
Sie sagen jetzt, Sie wollen generell nicht so mahnen, gehören da nicht zu den großen Panikmachern, war, glaube ich, Ihre Formulierung. Genau. Der Bundesgesundheitsminister hat ja jetzt auch von einer erstmal guten Grundimmunität gesprochen aus Impfungen und Infektionen. Droht da also auch Ihrer Einschätzung nach keine neue Welle oder muss da einfach nur die nächste Variante auftauchen, die das Immunsystem dann wieder austricksen kann und dann stehen wir wieder da?
Ja, das ist leider so in der Evolution von Viren, die ändern sich immer und können oder versuchen dann natürlich das Immunsystem irgendwie auszutricksen. Es ist jetzt letztendlich egal, ob wir jetzt von Corona-Viren sprechen oder von Influenza-Viren sprechen. Das wird es immer wieder geben. Deswegen brauchen wir auch die Surveillance. Das ist ja ganz wichtig. Die ist
die Überwachung.
Noch die Überwachung.
Das Monitoring. Genau.
Mhm. Das Monitoring, das muss noch weiter auch international ausgebaut werden. Das nützt ja nicht, wenn wir Deutschland alleine ein gutes Überwachungssystem haben, sondern auch global muss das koordiniert werden. Wir haben ja WHO hier in Berlin. Das ist eine Koordinationsstelle der WHO, um genau diese Situation auch zu monitorieren und auch rechtzeitig Varianten auch zu erkennen, die gefährlich werden. Aber Status heute, es gibt keine Variante, die hier auch hindeutet, dass es schwerere Erkrankungsverläufe geben wird.
Aber ist Status heute nicht auch, dass es eben einen so verlässlichen Pandemieradar, wie wir ihn mal hatten, jetzt gar nicht gibt? Also da schaffen es ja nur positive PCR-Tests in diese Zählung und die sind eben nicht mehr generell kostenfrei an jeder Ecke zu haben. Also wie wollen Sie das Risiko einschätzen, wenn da verlässliche Zahlen zum Infektionsgeschehen fehlen?
Also wir haben ein Pandemie-Radar vom Robert-Koch-Institut, das auch online für alle ablesbar sind. Da kann man mal auf der Internetseite schauen. Und da sind jetzt nicht nur die einzelnen PCR-Testungen, die, wenn der Arzt das verordnet, auch bezahlt werden von der Krankenkasse, sondern auch Abwassermonitoren. Das heißt, man schaut dann im Abwasser nach, ob da ein Viruslast stärker ist. Das sind noch zum Teil experimentelle Überwachungssysteme. Das schwankt ja durchaus von den Niederschlägen, die wir dann auch haben. Aber auch haben wir ein Monitoring von Atemwegserkrankungen, die auch aufgezählt werden und dann auch epidemiologisch weiter ausgebaut werden oder analysiert werden, welche Viren gerade wo zirkulieren und welche Probleme bereiten.
Und trotzdem wird immer wieder gesagt, Vorsicht, Einschränkungen, die Dunkelziffer wird viel höher sein und das eben mit Vorsicht zu genießen.
Ja, mit Vorsicht sind die alle Daten grundsätzlich zu genießen, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Dass da eine gewisse Unschärfe vorhanden ist, ist nichts Ungewöhnliches. Aber damit kann man umgehen, denn die Unschärfe ist überall vorhanden. Eine Unterrepräsentanz der Inzidenzzahlen ist zu vermuten, aber die Abweichungen werden nicht so extrem sein.
Fürs Maskentragen per Pflicht sind Sie nicht. Wie sieht es denn aus mit Empfehlungen dazu, zu Hause zu bleiben bei Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion? Da sagt ja das RKI 3 bis 5 Tage. Aber ist das überhaupt realistisch, wenn das eben nicht mehr geregelt ist und dann eben jeder und jede seinen Arbeitgeber selbst fragen und überzeugen muss?
Also wenn man krank ist, ist man krank und sollte zu Hause bleiben und eine entsprechende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt ausstellen lassen. Es kann nicht die Entscheidung des Arbeitgebers sein, ob man jetzt krank ist oder mit Krankheitssymptomen weiterarbeitet. Und gerade wenn man beispielsweise im Krankenhaus arbeitet, halte ich es fast für unverantwortlich, wenn man mit Symptomen ins Krankenhaus kommt und mit kranken Menschen zu tun hat. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man Infektionen auch weiter verbreitet. Und da würde ich auch mit Vorsicht sagen, bitte haltet euch zurück. Aber wer krank ist, ist krank und sollte zu Hause sein.
Die neuen Impfstoffe, die sind ja nun angepasst an die neuen Erregervarianten. Passen denn auch die Tests noch zu den aktuellen Virusvarianten oder sollte man die jetzt entsorgen, die man noch zu Hause hat?
Also die Antwort ist relativ einfach, ja. Die Teste funktionieren weiterhin, auch für die Varianten. Das ist auch wiederholt auch nachgewiesen und publiziert worden. Man muss nun natürlich gucken, ob die Kits noch als solches gut gelagert waren und ob da noch die Haltbarkeitsdaten, gibt es ja auch, wie lange diese Tests auch funktionieren, wo garantiert funktionieren. Da kann man nochmal drauf gucken, aber grundsätzlich wegschmeißen, wenn man die hat, muss man nicht.
Sagt Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Mediziner ist er auch. Herr Ullmann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.